Wie wird dein Leben sein, wenn du im Ruhestand bist? Gehörst du zu den Menschen, die sich darüber schon Gedanken gemacht haben? Oder sagst du, ach mein Gott, das ist ja noch so weit weg. Erstmal sehe ich jetzt hier gerade selber, wie meine Kollegen und Kolleginnen um mich herum immer älter werden und dann jetzt auch schon ganz bald in der Rente sind. Ja, so dürft's zumindest den einen oder der anderen gehen, die hier gerade zuhören. Und damit hallo und herzlich willkommen im Vitamin Empathie Podcast. Der Podcast, der alle Nährstoffe bereithält für deine erfolgreiche Führungskarriere. Mein Name ist Rebecca Ilgner und ich bin Führungskräfteentwicklerin mit dem Schwerpunkt auf Empathie. Und wir schauen uns jetzt mal heute ein ganz wichtiges Thema an. Ein Thema, das in unserer Gesellschaft ganz gern so ein bisschen zur Seite geschoben wird. Ich weiß ja nicht, wie es dir ging, als du, ja sagen wir mal so, 14, 15 warst und dann hast du vielleicht jemanden aus der Nachbarschaft kennengelernt, getroffen, im Supermarkt vorbeigelaufen und die Person war ja so um die 30. Also ich dachte damals so, oh, ist man ja richtig erwachsen, schon voll alt. Ja, wenn du dann irgendwann selber die Jahre geknackt hast, ja, dann denkst du, ist ja noch voll jung, selbst wenn du auf die 40, 50 zugehst. Ja, das sieht allerdings jeder individuell, ist natürlich auch stark abhängig davon, wie du gelebt hast, wie wir alle mit unserem Körper umgehen, Ernährung und so weiter. Doch keine Sorge, darum wird es jetzt hier nicht gehen. Viel spannender ist nämlich an der Stelle, was machen die Menschen, die kurz vorm Ruhestand stehen und die dann realisieren, wenn sie im Ruhestand dann auch bald sind, was fange ich denn mit meinem Leben an? Jeden Tag so viel Zeit zu haben, ja, führt tatsächlich bei vielen Menschen zu einer Art Frustration, zu einer Hinterfragung. Das kann sogar bis in eine Depression gehen. Und das Coole ist, jetzt sind wir ja gerade in Zeiten, ja, von einem Mangel am Arbeitsmarkt, so dass viele Unternehmen ja sagen, wir brauchen Leute, uns fehlen die Menschen. Ja, warum lassen wir nicht diese beiden Themen miteinander verbinden? Und genau das machen wir jetzt, denn ich habe mir einen wunderbaren Gast eingeladen, den ich über die Zukunft Personal kennengelernt habe. Falls du Zeit hast im September, dann guck hier unten unbedingt einmal in die Shownotes rein. Da habe ich dir ein kostenfreies Ticket als Dankeschön, weil du ihr Hörer vom Podcast bist, verlinkt. Und damit kommen wir jetzt auch schon direkt zu meinem heutigen Gast. Frank Lehrhausen hat gemeinsam mit Geschäftsführerin Anja Klute die Ageforce One gegründet. Und beide haben sich gesagt, ey, so ein Ruhestandsnavi, das wäre doch mega. Also haben sie ihre Kompetenzen gebündelt, um Menschen bei ja einer der größten Übergänge im Leben zu unterstützen. Und damit war die Mission Ruhestand geboren. Und wir wollen heute in dieser Folge für dich ein Bewusstsein schaffen, warum es tatsächlich auch spannend ist, sich darüber einmal Gedanken zu machen, wie du eben Ruheständler wieder ins Unternehmen und damit auch in dein Team integrieren kannst. Und wenn du sagst, ja, aber das kann ich doch selber gar nicht entscheiden, weil ich bin doch gar kein Geschäftsführer, Geschäftsführerin, dann hör trotzdem unbedingt dir diese Folge an und dann kannst du das bei deinem Arbeitgeber selber thematisieren. Vielleicht hatte er die Idee noch gar nicht und du weißt ja, damit bringst du auch wieder einen Wert deinem Arbeitgeber gegenüber und das stärkt auf jeden Fall deine eigene Position im Unternehmen und dein Standing. Viel Spaß mit der Folge.
Also ich war mehrfach in den USA dieses Jahr schon und im März war ich auf der South By. Das ist so eine große Konferenz, die schon, weiß ich nicht, seit 20 Jahren in Texas stattfindet. Und da bin ich jedes Jahr, weil es da sehr viel um Technologie geht, aber auch um ganz aktuelle Themen. Und was ich da zum Beispiel sehr spannend fand in dem Kontext Alter, wo wir auch drüber sprechen, da gab es ein Panel unter anderem mit der Meghan Markle und auch der Brooke Shields. Die Älteren erinnern sich vielleicht unter uns, sie hat mal mit der Blauen Lagune 1980 einen Film gedreht, der sehr viel Aufregung gesorgt hat. Und sie ist jetzt 60 und sagte bei der Diskussion um Social Media, dass ihre Töchter Opfer auf Social Media wären, weil sie halt von Männern belästigt werden, aber sie im Gegenteil als ältere Frau in der realen Welt gar nicht mehr wahrgenommen wird. Und das ist ja so ein Thema, was wir auch haben in Bezug auf ältere Arbeitnehmer. Frauen sind ja entweder zu jung oder zu alt, aber als Frau das richtige Alter zu haben, ist ja schon eine schwierige Nummer.
Ja, und dann haben wir noch die Situation, dass mehr und mehr Menschen, die schon deutlich über 40, über 50 sind, den Arbeitsmarkt verlassen. Mhm. Jeder schreit, hey, wir haben einen Fachkräftemangel, ganz viele Probleme. Und gleichzeitig, vielleicht ist auch das, dieses Zitat, was du genannt hast, trifft es genau gut auf den Punkt, werden die Babyboomer, die jetzt gehen, übersehen im Hinblick darauf, wie wertvoll sie eigentlich noch für den Arbeitsmarkt sind. Und da seid ihr ja genau an der Schnittstelle, weil ihr es anders machen wollt. Talente in Rente, wieso hat das auf einmal für dich so ein großes Thema mit sich gebracht? Wie kamst du darauf?
Also ich habe das Thema schon relativ lange nebenher laufen sozusagen. Hatte mich jetzt aber in Corona mal da intensiv mit kümmern können. Und Thema ist ja eigentlich, dass die Verrentung der Menschen ja absehbar war. Also wir wissen ja, was die geburtenstarken Jahrgänge sind, die Babyboomer, und die gehen halt jetzt in Rente und die nächsten Jahre. Und ich glaube, jetzt hat das ganze Thema so eine Dimension, wenn du mal überlegst, dass wir rund 1 Million Menschen im Jahr verrenten. Das ist ja so einmal Köln die nächsten 10 Jahre. Dann siehst du mal, was da geht. Und die werden einfach so ins Nirvana geschickt, sage ich mal etwas flapsig. Und das hängt unter anderem meiner Meinung nach damit zu tun, dass wir auch ein entsprechendes Mindset haben. Also wir müssen ja nur über das erwerbsfähige Alter sprechen. Das ist ja 15 bis 65 oder vielleicht auch 67, auch ganz offiziell. Das heißt ja, als Gesellschaft nehmen wir diese Menschen gar nicht mehr mit, überhaupt Leistungen in der Wirtschaft zu bringen oder auch im Ehrenamt. Und das ist ein fataler Fehler, den wir angehen müssen.
Soweit auf dem Papier nachvollziehbar, wenn ich mir jetzt auch gerade vorstelle, ganz Köln ausgelöscht. Das ist schon ein krasses Bild.
Jedes Jahr.
Ja, genau, jedes Jahr, nicht nur einmal. Mhm. Wenn es ja auch sinnvoll ist, ich erinnere mich auch noch, 2006 habe ich meine Ausbildung gemacht, schon damals, ja, gab es da diesen Baum, der uns immer gezeigt wurde, wie das abnimmt. Warum laufen wir sehenden Auges, ja, genau in dieses Desaster rein und es passiert nicht nur vorher was? Ich nehme es mal vorweg, das ist jetzt eine Frage, darüber können wir Ewigkeiten diskutieren. Machen wir nicht, kann sich jeder selber beantworten. Aber wie sieht denn das Ganze jetzt von der praktischen Umsetzungsseite her aus? Also ihr unterstützt ja auch Unternehmen. Mhm. Was sind denn vielleicht auch Vorurteile, mit denen ihr konfrontiert werdet?
Also eine Situation ist schon mal die, dass es ja nachweislich jetzt auch gerade mit der aktuellen Xing-Umfrage sehr viel Altersdiskriminierung in deutschen Unternehmen gibt. Das ist Fakt. So, und dass es so weit kommen kann, heißt im Umkehrschluss auch, viele Unternehmensleitungen und Führungskräfte nehmen das zur Kenntnis, lassen es oder dulden es oder machen es sogar auch mit. Und das ist mal der erste Punkt, wo jeder von uns auch sich mal an die Nase fassen kann und in sich reinhorchen kann und sagen, habe ich denn gegenüber meinen älteren Kollegen, Mitarbeitenden oder Vorgesetzten bewusste oder unbewusste Vorurteile? Und damit geht die ganze Reise eigentlich schon mal los, wenn ich Menschen nicht ernst nehme oder meine Vorurteile mir sagen, der will nicht mehr, der kann nicht mehr, dann haben diese Menschen natürlich auch keine große Lust mehr, aktiv im Unternehmen zu sein. Und eine Folge davon ist Employer Silence, also die klinken sich dann aus. Und das ist natürlich auch für die Innovationsfähigkeit eines Unternehmens, aber auch für die Zusammenarbeit von Teams tödlich.
Ich finde das so spannend, was du sagst, ne? Weil wir hatten auch die Tage das Thema mit dem Alter. Und da denke ich mir, das ist so Quatsch, das ist einfach nur in den Köpfen der Leute auch so sehr drinne. Mein Papa, der ist 61 und seine Frau, die ist 60, die gehen Wochenend ständig feiern, bis 4, 5 Uhr sitzen mit den Nachbarn, trinken sich, was weiß ich nicht. Und ich denke, wie machen die das? Weil die am nächsten Morgen direkt wieder um 8 Uhr, ja, hi, weiter geht's. Ja, also das ja. So, ja, und wir sind weit genug auseinander. Also von daher, das ist so viel auch im Kopf. Wie bekommt ihr das denn aus den, oder wie helft ihr den Menschen, dann anderes Bewusstsein für zu bekommen?
Also etwas platt, aber was gut funktioniert, ist einfach mal ein paar alte Menschen zu zeigen. Also Heidi Klum ist ja gerade 51 geworden. Lenny Kravitz ist 60 und da gibt es halt ganz viele Beispiele, die man einfach so mal in den Raum werfen kann. Das sind natürlich auch immer Menschen, die vielleicht nicht gerade bevölkerungsrepräsentativ sind, aber es sind schon mal so gute Wachmacher. Und da muss man sich einfach mal anschauen, wie zum Beispiel andere Unternehmen auch agieren. Also ich nehme da gerne mal die NASA als Beispiel. Die hat ja extra eine Organisation, die aus alten Ingenieuren besteht, die Hubble und Voyager immer wieder an den Start kriegen, weil die halt das Erfahrungswissen aus 30, 40 Jahren Luft- und Raumfahrttechnik haben. Bei Bosch werden auch die Menschen, die in Ruhestand gehen, wenn sie wollen, angeheuert als interne Berater. Und dieser Unit macht, ich glaube, 19 Millionen Euro Umsatz im Jahr mit Inhouse-Beratung durch Rentner. Und das sind nur zwei Beispiele, wo man mal zeigen kann, wie große Unternehmen agieren. Und da muss man sich einfach die Partner, mit denen man da am Tisch sitzt, anschauen. Natürlich ist nicht jeder Mittelständler Bosch oder NASA, aber man kann da auch mit ganz praktischen, handfesten, organisatorischen Veränderungen Erfolg haben.
Und wie sieht das jetzt aus, wenn ihr ein Unternehmen euch zum Beispiel anheuert, der sagt, ja, wir überlegen, wie kriegen wir die denn zurück? Was sind denn so erste Themen, die ihr besprechen müsst, unabhängig jetzt von, hey, lass mal Bewusstsein schaffen, schau mal, wie große Unternehmen das machen?
Also spannend ist erstmal zu gucken, wie gut sind die denn informiert? Also haben die überhaupt einen Daten sozusagen, um zu wissen, wo die Reise hingeht? Es gibt ja die berühmte Altersstrukturanalyse, die ist ja auch nicht so flammneu mehr. Die machen viele Unternehmen aber noch nicht. Und selbst wenn sie die gemacht haben, haben sie in der Regel nur zwei Datenpunkte. Wann ist Frank ins Unternehmen eingetreten und wann wird Frank 65 bzw. 67, also sprich Regel Altersrente? Aber die allerwenigsten wissen, wann denn derjenige in Ruhestand gehen will. Es kann ja sein, dass der Frank mit 63 möglichst früh abhauen will, dass er vielleicht 67 voll machen will oder muss, damit er keine Abzüge in der Rente hat. Es kann aber natürlich sein, dass er vielleicht darüber nachdenkt, länger arbeiten zu wollen. Und da geht es erstmal los, da sich mal bewusst zu machen, was wissen wir denn, was wissen wir nicht. Aber auch zu überlegen, wie würde denn dieses Thema Beschäftigung von Rentnern in unsere Kultur passen? Wollen wir das? Wenn ja, wie wollen wir sie organisieren? Also wird es wie bei Bosch eine zentrale Vermittlungsstelle geben oder würden die BUs einfach nur ihre Bedarfe melden? Also es ist so ein bisschen Ablauf, Orga und natürlich dann noch die Rahmenbedingungen arbeitsrechtlich oder auch von der Mitbestimmung, je nachdem wie groß wir da sind, die es da zu beachten gilt.
Was merkst du denn bei denjenigen, die jetzt eigentlich schon in Rente gehen könnten, die dann auch wirklich sagen, ja, ich habe da aber echt noch Bock drauf, ne, Studien, das hattest du ja auch bei dir mit auf der Seite, Spaß an der Arbeit, Bedürfnis nach einer sinnvollen Aufgabe und nach sozialen Kontakten, das ist ja auch wirklich nicht zu unterschätzen, wenn man rausgeht aus einem jahrelangen Berufsleben, auf einmal hast du sehr viel Zeit, man darf sich dann fragen, so, okay, wie fülle ich die jetzt mit irgendwie was Sinnvollem, was ist denn das, deiner Erfahrung nach, wenn die Menschen dann wieder zurückkommen ins Berufsleben, haben die andere Anforderungen, als wie es vorher war?
Also das ist eine gute Frage, die du stellst, weil eins müssen wir auch sehen auf der Seite der Arbeitnehmer, die wenigsten bereiten sich wirklich vor. Und so sind wir eigentlich mal auf unser Thema gekommen. Es gibt eine Studie, die hat der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft mal machen lassen. Und da stellt man fest, dass 80% der Leute schlecht bis gar nicht vorbereitet in den Ruhestand gehen. Das heißt, die gehen mal so locker in diesen endlosen Urlaub, der ja so ganz wunderbar erscheint. Und dann merken sie nach 8 bis 10 Monaten, Kreuzfahrt gemacht, Keller aufgeräumt, die 3, 4 guten Ideen, die man hatte, die sind erledigt. Und jetzt habe ich noch plus minus 17, 18 Jahre vor mir. Was mache ich dann? Und dann werden viele Wachen überlegen, was sie tun könnten. Und das war unser Ansatz eigentlich am Anfang zu sagen, um die Menschen kümmern wir uns. Wir müssen aber auch feststellen, dass viele, gerade weiße alte Männer, natürlich genau wissen, wenn sie in Rente gehen, wie es funktioniert und deshalb gar nicht sehen, sich vorbereiten zu müssen. Aber wenn die in dieses Loch fallen, sind sie durchaus offen, sich dann beraten zu lassen. Und ich glaube, das ist halt auch ein Punkt, wo Unternehmen einsteigen können, zu sagen, wir bieten denen das mal an, weil es ist natürlich etwas ganz anderes, wenn Unternehmen und Mitarbeitern diese Vorbereitung anbieten, als wenn ich mir als Mitarbeitender gestehen muss, ich brauche Hilfe in Anführungsstrichen. Und diese Vorbereitung gibt es ja in vielen Unternehmen schon, meistens aber nur für die erste Führungsebene. Und das können wir halt mit unserer digitalen Lösung etwas breiter gestalten, demokratisieren und den Leuten da helfen, etwas zu tun, weil viele wissen auch gar nicht, ob sie zurückkommen können zum alten Arbeitgeber oder wollen. Also nehmen wir mal an, ich hatte eine gute Zeit im Unternehmen und möchte zurück. Aber als ich ausgeschieden bin, hat das keiner öffentlich gemacht, dass es sowas gibt. Dann ist natürlich auch die Frage, frage ich dann nochmal oder ist mir das ein bisschen peinlich oder unangenehm? Und genauso ist natürlich der Punkt für einen Arbeitgeber, wenn ich Menschen am Ende des Berufslebens schlecht behandle. Stichwort Altersdiskriminierung. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich überhaupt zurückgewinne, wenn die einen schlechten Ausstieg bei mir hatten sozusagen? Und das ist halt so ein etwas größeres Feld, was man da als Unternehmen mal strategisch sich anschauen muss. Und da kommen wir wieder auf den Einstiegspunkt. Die Frage ist natürlich, wie viele Leute gehen und wann macht das Sinn? Und ohne Daten ist das immer ein bisschen schwierig. Und das ist der Punkt, wo wir meistens einsteigen.
Dass ihr Unternehmen hilft, erstmal die Daten zu erheben.
Okay. Genau, und ich komme ja eigentlich aus der Innovationsecke und war doch etwas überrascht, jetzt bei den ersten Unternehmensgesprächen, wie schlecht teilweise die Datenlage in Unternehmen ist, wenn es darum geht. Und 2 der Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, die haben auch extra nur wegen unserem Projekt mal eine Mitarbeiterbefragung gemacht, um mal rauszukriegen, wer will denn wann wie was tun und wo ist denn da so die gefühlte Bereitschaft, im Ruhestand weiterzuarbeiten. Und das fand ich auch sehr spannend.
Das finde ich schön. Und ich finde auch, dass es wichtig ist, darüber zu sprechen, fernab von der LinkedIn-Bubble. So, hey, da geht es immer um Innovation und jetzt kommt dies und jenes. Es muss erstmal die Basis stimmen. Ja, und da ist genau auch das, wo ihr ansetzt, finde ich total wertvoll. Und hier geht es ja auch um emotionale Intelligenz und um Bedürfnisse von Menschen. Und du hast gerade eben auch gesagt, hey, die Überlegung, fragen die Menschen, die in Rente gehen, überhaupt nach, ob sie bleiben dürfen oder nicht, oder ist ihnen das vielleicht peinlich oder unangenehm? Mhm. Und das Spannende ist, jetzt könnte man ja sagen, ja, mein Gott, sollte da einfach sagen, wenn er länger bleiben will.
Ja, ja, genau.
Nur erstmal zuzugeben, so, hey, mir fehlt irgendwie der Sinn, ich fühle mich leer, und da das auch überhaupt erstmal wahrzunehmen, das ist ja schon so ein großer Schritt. Und wenn Unternehmen da die Türe aufmachen, dann ist das natürlich Gold wert, einfach da halt auf den Menschen den Schritt zuzugehen. Und da gibt es ja sowas wie so ein Ticket, das man jemandem in die Hand geben kann, ne? Hier, feel free, come back. Gibt es da irgendwas, was ihr macht?
Also wir haben, natürlich bieten wir Unternehmen an, unser Trainingsprogramm, was wir haben, auch ihren Mitarbeitern zu schenken, als Gutschein, als Farewell-Geschenk sozusagen. Oder das auch in einem Prozess zu begleiten, was wir jetzt regelmäßig machen, eigentlich, dass wir so Lerngruppen bilden aus den Reihen der Menschen, die in Ruhestand gehen, die Interesse haben und mit denen man Onboarding-Veranstaltungen machen, sie dann mit dem Tool lernen lassen und entdecken lassen, was sie noch nicht wissen. Und dann auch natürlich, also wenn das Unternehmen das möchte, die Gelegenheit nutzen, zu sagen, so, wer möchte, könnte weiterarbeiten. Wer möchte denn? Und dann kann man ja auch schon mal ein bisschen gucken, wo wollen die hin, wie wollen die arbeiten? Und ich glaube, das ist auch noch so ein bisschen ein Vorurteil oder ein Glaubenssatz, dass viele Unternehmen ja glauben, die wollten eins zu eins weitermachen. Und das ist auch, glaube ich, etwas, warum sich viele Unternehmen ein bisschen zurückhalten, Mitarbeiter anzusprechen, weil die fürchten, die würden eins zu eins auf der Stelle sitzen bleiben. Aber es gibt ja eine gute Datenerhebung vom IAB, wo ganz klar rausgekommen ist, wenn man im Ruhestand arbeiten geht, dann macht man im Schnitt 14,5 Stunden, also eine halbe Woche, so also grob. Und das sind natürlich auch nochmal ganz neue Planungsrahmenbedingungen für Unternehmen. Wie setze ich die denn ein? Setze ich die jetzt regelmäßig ein oder nehme ich die als Urlaubsvertretung, Krankheitsvertretung oder wenn wir Spitzen haben? Also da kann man ja auch kreativ werden als Unternehmer und nicht nur denken, der Frank macht eins zu eins seine alte Stelle weiter. Ich glaube, das ist auch nochmal Hausaufgabe dann im Bereich der Führungskräfte und auch im Personalbereich, mal nachzudenken, wie setze ich sie denn ein, wenn ich sie einsetzen möchte.
Ja, hochgerechnet 1,5 Millionen Wochenarbeitsstunden.
Locker,
Es, weißt du eigentlich, ob das irgendwie nach Bundesländern ist? Gibt es Bundesländer, in denen Menschen, die jetzt in Rente gehen, motivierter sind, wieder zurückzukommen? Gibt es so eine Studie?
Das ist eine gute Frage. Ich kenne nur die Bundeszahlen. Ob man die auf Landesebene runterrechnen kann, weiß ich gar nicht, muss ich ehrlich sagen. Müsste man mal schauen.
Weil so ein Gedanke, ob die Rheinländer besonders motiviert.
Oder lieber ein Kölsch trinken, naja.
Richtig, genau. Ja, weil nämlich dann weiterführen könnte ja auch wirklich jemand, der eigentlich in Ruhestand geht, wenn er jetzt, ne, du wirst ja auch dir dann bewusst auswählen, wer darf bleiben, wen möchte ich nicht, muss man auch mal fairerweise sagen.
Natürlich.
Ne, jemand, der total fit ist. Ich erinnere mich an eine ehemalige Mitarbeiterin aus meinem Team damals, die war so engagiert, die war so fest im Thema und die hatte auch echt noch Bock. Die wäre auch prädestiniert zum Beispiel gewesen, neue Leute onzuboarden. Dafür fehlt ja oft die Zeit, ne?
Na klar. Ja. Und du hast ja auch was mir immer so, dazu bin ich ja auch eigentlich ursprünglich auf das Thema gekommen, wie gesagt, aus der Innovationsecke kommend. Wir hatten immer viele Projekte begleitet, wo Innovationsabteilungen für ältere Menschen Produkt und Lösungen erarbeiten. Da waren nur nie Ältere im Team. Also Standard war, Kundschaft wird älter, Innovationsteam wird jünger. Und da machst du natürlich schon auch irgendwann mal so ein bisschen dir die Frage, wie ist denn da noch die Passung von den Lösungen, die da rauskommen? Und so kannst du natürlich auch gerade im alternden Absatzmarkt, wenn du dir mal nur die Automotive-Branche anschaust, wo das Durchschnittsalter des Neuwagenkäufers 54 ist, wäre das ja auch gar nicht so unflott, mal so ein paar Menschen mit Lebenserfahrung in den passenden Abteilungen zu haben. Als Coach, als Begleiter, als Mentor, das kann man ja auch so organisieren. Und das sind halt so Punkte, wo ich glaube, auch ein bisschen Kreativität noch erforderlich ist. Mein Lieblingscase ist da eigentlich einer aus den USA, weil wir auch mal sagen in Deutschland, weiterarbeiten, Rente ist ja nichts für Menschen, die jetzt auf der Baustelle waren oder die hart körperlich gearbeitet haben. Es gibt aber in den USA Home Depot, das ist sowas wie Obi, Die haben ganz gezielt Handwerker aus dem Ruhestand zurückgeholt als Verkäufer. Weil die gesagt haben, die Jungs haben 20, 30 Jahre mit den Werkzeugen gearbeitet. Wer kann einem Laien besser erklären, wie man den Hammer hält, als ein Zimmermann, der damit 20 Jahre Häuser gebaut hat? Und das sind halt so Punkte, wo ich glaube, man einfach mal überlegen muss, wo kann ich die anders mit ihrem Erfahrungswissen einsetzen? Und ich glaube, da gibt es sicher eine Menge Optionen, die man einfach nur mal in Betracht ziehen muss.
Ja, und das ist auch so ein Punkt, der gilt ja auch über verschiedenste Szenarien hinweg. Also zum Beispiel, es erinnert mich jetzt direkt, würdest du mich jetzt einsetzen für hier, mach mal Werbung, dass jetzt jeder Bock hat, Lakritz zu kaufen? Kann ich nicht, ich hasse Lakritz. Ja, also da wäre ich die Schlechteste, die das machen würde. Oder wenn du an einen Hausbau denkst, oder ich hatte jetzt hier einen Unfall, ich konnte nicht gehen, da ist mir das erstmal richtig bewusst geworden, auch wenn ich in die Bahn dann irgendwie einmal zum Physio musste, das ging gar nicht. Ich musste irgendwie zur nächsten Haltestelle mit den Krümmeln kumpeln. Also das ist absurd, wenn man sich mal überlegt, dass gar nicht Leute, um die es auch geht, mitgenommen werden in Entwicklungsprozesse. Und das finde ich so wertvoll auch bei eurem Thema, dass ihr da halt auch immer wieder drauf hinweist, weil, du hast vorhin auch schon erzählt, die KI ist da jetzt auch nicht so ganz unterstützend.
Nö.
Erzähl, was ist da los?
Also auch eigentlich keine Überraschung, weil die KI... Also die KI, ich rede jetzt mal über generative KI, die lernt ja aus dem Internet sozusagen. Und wenn du siehst, dass halt im Internet von Wikipedia bis Google auch eine gewisse Altersdiskriminierung vorkommt, dann lernt die KI das natürlich mit. Und das ist etwas, was man jetzt auch im Auge halten muss. Wir sehen halt und merken auch, dass KI altersdiskriminierend agiert. Kann man sehr schön machen, wenn man sich von Dell oder so mal Bilder zum Alter bauen lässt. Aber auch, wenn du dir die Datenmodelle und Trainingsdaten anguckst, da sind entweder Ältere unterrepräsentiert oder die Aggregationsgruppen nach Altersjahren sind deutlich größer als in jüngeren Altersgehorten. Also eigentlich das, was wir die letzten Jahre sehenden Auges wahrgenommen haben in der realen Welt, verzogene Altersbilder, negative Altersbilder, die werden in der KI abgebildet. Und wenn du die denn mal zugrunde legst bei Rekrutierung im Personalbereich, aber natürlich auch bei Entscheidungen im Gesundheits- oder Finanzwesen. Da müssen wir auf jeden Fall mal hinschauen, dass das nicht ausartet, weil ansonsten, das ist ja auch immer mein Thema zum Thema Alter, haben wir da eine Zukunft, du und ich und jeder andere auch, der zuhört. Wenn wir da Altersdiskriminierung haben, leiden wir da alle drunter und da muss einfach mehr hingeguckt werden.
Total. Und jetzt ist es ja nicht so, dass du nur in den USA unterwegs bist oder hier in Deutschland irgendwie Themen vorantreibst, sondern du bist auch ganz stark im gesamten Dachraum engagiert mit deinem Zenovation Award.
Richtig.
Erzähl doch mal, was hat es denn damit auf sich?
Ich war lange oder regelmäßig in den USA für verschiedene Projekte und da ist mir halt aufgefallen, 2017 rum, dass die Gründerszene und die Startups da schon sehr hell sind, wenn es um die Alterung der Gesellschaft geht. Und das fand ich halt spannend, weil Amerika im Durchschnitt, aber auch in der demografischen Entwicklung deutlich jünger ist als Deutschland zum Beispiel. Und dann dachte ich mir, leichtsinnig im jugendlichen Wahn, fliege ich zurück nach Hause, mache so einen Gründerpreis, wie es in den USA schon gab, für Startups, die sich um ältere Menschen kümmern. Und das hat dann erstmal 2 Jahre gedauert, bis wir einen Sponsor gefunden haben, weil das viele Unternehmen damals noch nicht gesehen haben. Und ich mache jetzt einfach mal Schleichwerbung für die Signal Iduna, die das seit 7 Jahren unterstützt. Die haben das gesehen und seit 2018 machen wir dachweit halt in der Gründerszene Bewusstseinsbildung für die Alterung der Absatzmärkte und zeichnen auch Unternehmen aus, die sich um das Thema kümmern. Das sind frühphasige Startups, die wir da auszeichnen. Wir haben jetzt über 500 Bewerbungen reinbekommen die letzten 7 Jahre, aber auch Teams in der Vorgründungsphase, weil wir da sehr eng mit Universitäten und anderen bestehenden Programmen zusammenarbeiten, weil wir halt möchten, dass sich jeder Gründer die Frage stellt, sind ältere Menschen für mich relevant? Und wenn dabei rauskommt, nein, aus guten Gründen, ist das vollkommen gut und okay. Aber wenn da ja rauskommt, dann sollten sie es unseres Erachtens auch mit in ihr Geschäftsmodell einbauen, weil die Anteil der Bevölkerung, die so alt ist, wird ja stetig wachsen. Und das treibt uns natürlich denn um und wir sind auch viel unterwegs. Ich war jetzt letzte Woche in Niedersachsen unterwegs, da gibt es eine tolle Landesinitiative. Ich war in Wien und ich weiß nicht wo noch, weil halt auch, wenn du dir den Absatzmarkt anguckst, die Kaufkraft bei den Älteren halt die höchste ist. Das sind halt die Menschen, die meisten Menschen in Deutschland und auch die mit dem höchsten Einkommen. Und da ist eigentlich jeder Gründer gut beraten, mal drüber nachzudenken. Ich möchte keinen dazu zwingen, etwas für Ältere zu machen, aber ich möchte eigentlich jeden zwingen, darüber nachzudenken, ob das einen Effekt auf sein Geschäftsmodell hat.
Ja, und wir zwingen gerne, über dieses Thema nachzudenken, wenn ihr alle diesen Podcast mit dabei seid. Also vielen Dank für alle, die hier mit am Start sind. Und uns interessiert natürlich auch sehr, was sind so Themen, mit denen ihr euch umtreibt? Gibt es schon irgendwie bei euch überhaupt, dass das Thema Gehör findet? Wird das noch so ein bisschen ausgeblendet? Vielleicht ist da jetzt auch so der ein oder andere Impuls dabei gewesen. Und wenn ihr euch da direkt an Frank wenden wollt, verrate du uns, lieber Frank, doch bitte einmal, wie du am besten erreichbar bist.
Am besten einfach über die Homepage reifegrad4.de, die 4 als Zahl. Das ist meine Homepage, da seht ihr auch verschiedene Projekte, unter anderem Ageforce auch und Innovation Award. Und da ist auch eine Kontakt-E-Mail und da könnt ihr mich gerne erreichen.
Das ist natürlich auch wieder in den Shownotes verlinkt, so wie immer. Und bevor wir jetzt gleich zum Ende schon kommen, lieber Frank, sag mal, hast du einen Produktivitätshack, der Zeit spart im Alltag? Du beschäftigst dich ja auch mit KI und Technologien. Jetzt bin ich gespannt, um den Druck zu erhöhen.
Also ehrlich gesagt, ganz simpel den Kalender. Ich mache nach jedem Telefonat und nach jeder Interaktion, die ich habe, wo ich nachfassen will, mache ich mir einen ganz schnöden Kalendereintrag. Das ist vielleicht nur ein bisschen old fashioned, aber mir geht nichts durch und in einer Woche, in einem Monat, in einem Jahr ploppt es dann auf, Rebecca nochmal ansprechen, wie der Podcast war. Da muss ich mir keinen Kopf machen, ich vergesse halt auch nichts.
Sehr cool. Und gibt es noch etwas, wo du sagst, das möchte ich unbedingt jetzt hier noch platzieren, bevor wir dann gleich schon das Schlusswort an dich richten?
Einfach mal ehrlich mit sich selber sein und gucken, wie man diskriminiert. Wir diskriminieren ja nicht nur Ältere, wir diskriminieren ja auch Jüngere, Frauen, Menschen anderer Glaubensrichtung, ich weiß nicht was. Und ihr könnt euch sicher sein, jeder von euch macht das, meistens unbewusst. Und da muss man einfach ein bisschen bewusster werden. Ich glaube, das hilft schon.
Sehr cool, vielen Dank. Und das war jetzt ja wirklich an für sich schon ein gutes Schlusswort. Ich möchte aber dich trotzdem noch gerne in die Glaskugel schauen lassen. Wenn wir uns jetzt einfach mal so von mir aus 10 Jahre weiter nach vorne beamen, ja, da kannst du dir auch eine andere überlegen. Ja, zehntausende Menschen hören dir hier gerade zu. Was ist so, was glaubst du, was hat sich hoffentlich bis dahin getan und was möchtest du den Menschen mitgeben, damit das passiert?
Ich hoffe, dass wir dann in einer Gesellschaft leben, die alterslos ist im positiven Sinne, dass wir jung und alt gleich wertschätzen und dass wir eigentlich gar nicht mehr darüber reden müssen, welches Alter jemand hat, sondern was er tut, was er kann, ob er ein netter Mensch ist oder nicht so ein netter Mensch. Und darauf sollten wir eigentlich hinziehen, dass wir aus diesem Schubladendenken rausgehen, was zwar bequem ist, aber die Welt hat auch sehr verfälscht.
Diesen Worten schließe ich mich auf jeden Fall zu 100% an. Vielen Dank an Frank, dass du hier mit dabei warst. Und für alle, die jetzt hier gerade mit dabei sind, vielen Dank, dass du bisher zugehört hast. Wir, du, jeder Einzelne macht einen Unterschied in unserer Gesellschaft. Und genau darum ist auch dieses ganze Thema so wichtig. Ausgrenzen geht immer schnell. Lass uns lieber auf die Gemeinsamkeiten konzentrieren. Also wirklich darauf, hey, was verbindet uns denn? Und jemand, der jetzt einfach 20, 30, 40 Jahre im Alter voraus ist, der hat ganz andere Themen, mit denen die Person dich bereichern kann, auch wenn sie vielleicht von dem, was du gerade machst, gar nicht so viel Plan hat. Wenn wir es aber schaffen, den Fokus in unserer Gesellschaft, im Umgang miteinander auf das Gemeinsame zu legen, anstatt immer auf das, was uns alle trennt, ja, dann schaffen wir gemeinsam viel, viel mehr. Und genau dafür ist ja auch dieser Podcast da, dass wir mehr Empathie füreinander entwickeln, dass wir ein besseres Verständnis füreinander bekommen und natürlich auch, ja, damit wir alle ein entspannteres Leben führen. Denn dann, je mehr du dich mit dir selber auseinandersetzt, je mehr du dir bewusst wirst, wo du Bewertungen auch ganz schnell reingibst und deswegen vielleicht innerlich auch für neue Themen zumachst, ja, nicht mehr offen bist für neue Erfahrungen, umso schwieriger wird es auch tatsächlich im Umgang mit deinem Team. Und wir wollen es ja, dass es einfach ist. So darf es ja sein. Ja, wenn du Lust hast, dich noch mehr mit dem Thema Empathie, empathische Führung auseinanderzusetzen, dann findest du in den Shownotes jetzt auch den Link zum Newsletter. Alle 2 Wochen gibt es dort immer wieder spannende Inhalte. Melde dich total gerne an, ist natürlich kostenfrei. Ich freue mich, wenn wir uns dann lesen im Newsletter. Freue mich natürlich auch über dein Feedback. Und wenn du jetzt noch ein paar Sekunden Zeit hast, dann schau auf jeden Fall in der App rein, über den du gerade den Podcast hörst. und schenke uns doch am liebsten eine 5-Sterne-Bewertung. Lass uns wissen, was hat dir gefallen? Denn nur mit deiner Unterstützung können wir tatsächlich auch mehr und mehr Menschen erreichen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, freue mich, wenn du in der nächsten Folge wieder mit am Start bist und sage bis bald.